Zukunft Profifußball. Der Podcast zu Reformen im Fußball.
Hallo und herzlich willkommen zur 10. Ausgabe des Podcasts Zukunft Profifußball. Mein Name ist Alex, ich darf hier heute durch die Folge führen und freue mich sehr darauf, gleich mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Fanszene des FC St. Pauli über die Frage zu sprechen, was wir denn als Fans und Mitglieder in unseren Vereinen tun können, um die überfälligen Reformen im Profifußball anzustoßen. Hintergrund des Gesprächs ist ein Positionspapier, das der FC St. Pauli Ende Juli veröffentlicht hatte. Ihr werdet das sicher mitbekommen haben. Und das viele Punkte aufgreift, die jetzt auch im Rahmen der Zukunft Profifußball-Initiative ebenfalls eine große Rolle spielen. Ja, und wir wollen darüber sprechen, was eigentlich die zentralen Punkte des Papiers sind, wie der Erarbeitungsprozess verlief, wie es jetzt ganz praktisch weitergeht und natürlich auch darüber, inwiefern eben die Vorgehensweise beim FC St. Pauli beispielgebend für andere Vereine sein kann. Jede Menge Gesprächsstoff also, deswegen starten wir auch direkt rein und ich begrüße die Lydia hier bei uns. Hallo.
Hi.
Grüße. Der Henning ist auch dabei. Hallo Henning.
Hallo.
Und den vierten in der Runde, den Sven. Hallo.
Hallo, moin.
Grüße. So, dann starten wir mit vier Leuten, die in diesem Podcast-Format noch nicht zu hören waren. Einfach mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Und ja, da würde ich auch sagen, fangen wir direkt mit der Lydia an. Also erzähl uns doch mal kurz, wer bist du, was verbindet dich mit dem FC St. Pauli und was hattest du eigentlich mit dem besagten Positionspapier zu tun?
Ja, sehr gerne. Also, wie schon gesagt, mein Name ist Lydia, ich stehe bei uns aus der Gegend gerade, bin auch in dem Bereich aktiv in der Fanszene, also in gewissen Zusammenschlüssen dort, vertrete diese Zusammenschlüsse auch im ständigen Fanausschuss. Das ist bei uns eben eine Art Fanclub-Dialog, noch ein bisschen weiter gefasst, und bin eben auch in diesem Rahmen in die AG reingerutscht und habe dort beim Papier mitgearbeitet.
Ah, wunderbar. Henning, wie ist bei dir?
Ja, ich stehe in der Südkurve und ja, in diese AG bin ich so ein bisschen reingerutscht, weil wir ganz lange überlegt haben, als der Lockdown kam oder beziehungsweise der Restart, so gesagt, wie gehen wir damit um mit diesen Geisterspielen, und im Austausch mit anderen Fans aus der Südkurve fand man dann irgendwie relativ schnell raus, es gibt auch in anderen Stadionbereichen Leute, die sich dazu Gedanken machen, und so ist es quasi zu dieser AG gekommen und so bin ich zu dieser AG gekommen.
Alles klar. Und zu guter Letzt der Sven, genau.
Ja, hallo. Ich bin Sven, Fanbeauftragter des FC St. Pauli und arbeite im Fanladen. Der Fanladen ist sowohl das sozialpädagogische Fanprojekt des FC St. Pauli, und wir machen gleichzeitig aber auch die Vereinsfanarbeit. Und ja, für mich in meinem Job als Fanbeauftragter ist das ein sehr schöner Arbeitsplatz, weil ich das Glück habe, durch die Struktur einen gewissen niedrigschwelligen Zugang, Kontakt zu Fans zu haben, da wir regelmäßige Öffnungszeit haben, da wir ganz viele NutzerInnengruppen haben, die den Laden nutzen. Und so kommen quasi täglich tolle Leute aus der Fanszene vorbei, die auch ganz oft ganz gute Ideen mitbringen, so wie im vorliegenden Fall geschehen.
Ja, da hast du jetzt schon so ein kleines bisschen angeteasert, wie da so ein Prozess laufen kann, um auch so ein Positionspapier zu erstellen. Ich sage euch nochmal ganz schnell, wer ich bin. Wie gesagt, Alex ist der Name. Ihr habt mich vielleicht schon mal gehört im 120-Minuten-Podcast, als es 120 Minuten noch gab. Ansonsten hört ihr mich recht regelmäßig jede Woche im Nur der FCM-Podcast, wo es ja um den ersten FC Magdeburg geht. So, darum soll es aber heute nicht gehen, sondern eben um das Positionspapier von eurem Verein, vom FC St. Pauli. Das trägt den Titel "Ein anderer Fußball ist möglich, den deutschen Profifußball reformieren". Und ja, jetzt ist es ja so, dass ja eigentlich die Vereine ja immer mal auch unterschiedlich aufgestellt sind, da verschiedene Gremien am Start sind und so weiter. Und jetzt fielen ja gerade schon so ein paar ja Bezeichnungen, Fandialog, Fanladen und so weiter. Und ich glaube, es wäre ganz hilfreich, so zu Beginn nochmal kurz drauf zu schauen, wie ihr beim FC St. Pauli eigentlich so strukturell aufgestellt seid und wer so generell, also welche Gremien des Vereins dann eben auch mit den Fangruppierungen sprechen, damit wir einfach mal so einen kleinen Rahmen haben, um zu verstehen, wie dann eben auch dieser Positionspapierprozess ablief. Sven, wie ist denn das bei euch? Also wer im Verein oder welche Gremien im Verein führen denn den Dialog mit den Anhängerinnen und Anhängern?
Ja, das ist kompliziert bei uns. Es gibt natürlich diverse Gruppen und Gremien. Ich denke, neben dem Fanladen als Ansprechpartner und Vernetzer und Mittler ist so ein sehr wichtiges Kommunikations- und Vernetzungsgremien der Ständige Fanausschuss, den Lydia auch schon angesprochen hat.
Genau.
Im Ständigen Fanausschuss ja, treffen sich regelmäßig relevante Gruppen der Fanszene und ich glaube, wir sind da sehr gut aufgestellt. Da gibt es quasi aus allen drei Stehplatzbereichen VertreterInnen. Es gibt darüber hinaus den Fanclub-Sprecherrat, der auch in dem Gremium mit dabei ist als Vertreterin aller Fanclubs. Und darüber hinaus aber auch die Abteilung fördernder Mitglieder, die Arbeitsgemeinschaft interessierter Mitglieder, Fanräume und so weiter. Ich glaube, da haben wir ein sehr gutes, breites Abbild. Genau, dieser ständige Fanausschuss trifft sich regelmäßig zu internen Gesprächen rund um die aktuellen Themen um den Verein und fungiert, das hat der Lydia auch schon gesagt, gleichzeitig als im Rahmen des Club-Fan-Dialogs machen wir turnusmäßig einmal pro Quartal, gehen wir den Austausch mit dem Verein, der dann da ja durch das Präsidium vertreten ist, aber themenbezogen natürlich auch über andere Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleiter, damit man quasi alle Themen vernünftig zusammen besprechen kann. Und man muss sagen, dieser Club-Fan-Dialog funktioniert bei uns eigentlich sehr gut. Ich hatte gesagt, turnusmäßig sprechen wir einmal im Quartal und haben aber festgestellt, jetzt zum Beispiel zu Corona-Zeiten waren die Austausche fast wöchentlich und so sind wir eigentlich immer sehr gut im Gespräch.
Okay, das heißt, alles klar. Das heißt also, vereinsseitig ist dann eben das Präsidium vertreten und die bringen dann je nach Thema oder Anliegen dann eben noch Leute aus den Strukturen mit. Habe ich das richtig verstanden so?
Ja, genau so ist das.
Alles klar. So, und jetzt hattest du ja auch schon gesagt, Sven, oder schon so ein bisschen durchscheinen lassen, wie es überhaupt dazu kam, dass jetzt so ein eigenes Konzeptpapier entstand. Das ist Ende Juli veröffentlicht worden. Aber vielleicht kannst du uns da einfach nochmal mitnehmen. Also wie kam es dazu? Wie kamt ihr auf die Idee? Und vor allem, wer kam eigentlich auf die Idee, dieses Konzeptpapier zu erstellen? Ich würde jetzt mal unterstellen wollen, dass das Präsidium nicht an euch reingetreten ist, sondern dass das andersrum lief, ne?
Genau, das hast du richtig geraten. Also es war Ende März, als quasi die strukturellen Probleme des Fußballs ganz offensichtlich wurden und auch viele Leute Zeit und Notwendigkeit gesehen haben, sich die Probleme des Profifußballs zu kümmern, kamen verschiedene Fans aus verschiedenen Richtungen auf uns als Fanladen zu mit der Idee, gemeinsam etwas zu erarbeiten und einen Beitrag zur Debatte zu machen. Wir haben uns dann kurze Zeit später, oder wir haben dann angefangen zu vernetzen, wie schon erwähnt, über den ständigen Fanausschuss. Und viele Fanvertreterinnen und Fanvertreter haben in ihre Gruppen das Thema reingebracht, sodass wir dann nach kurzer Zeit eine relativ große und diverse Gruppe hatten von bestimmt 20 Leuten aus der Fanszene. Da waren dann ältere Fans dabei, von allen Tribünenfans dabei, Männer, Frauen, alles mal gut vertreten. Genau, und da haben wir ganz schnell die Idee entwickelt, oder es war ganz schnell klar, dass es Sinn macht, mit dem Verein zusammen etwas zu entwickeln. Mit der Idee sind wir dann an den Verein herangegangen und eine sehr positive Resonanz gleich war. Und so sind wir dann mit dem Verein zusammen in den Dialog gegangen und die Arbeit.
Und es gab, also höre ich jetzt auch so ein bisschen raus, nie so ernsthaft den Gedanken, jetzt quasi aus der Fanszene heraus einfach ein Paper zu erstellen, das dem Verein zu präsentieren und zu sagen, so, das sind jetzt unsere Forderungen, sondern es war von vornherein klar, dass ihr sozusagen das mit dem Verein macht, richtig?
Genau, das war unsere Idee. Und klar, der Hintergrund dieser Idee war natürlich, dass wir gerne alle Kompetenzen bündeln wollten. Und es ist klar, dass es im Verein, innerhalb der Vereinsstrukturen natürlich noch ganz andere Kompetenzen gibt als auf Seiten der Fanszene. Mhm. Synergieeffekte wollten wir schaffen und vor allem war uns auch sehr wichtig, eine bestimmte oder eine gute Reichweite zu erreichen. Ne? Also wir wollten jetzt nicht als, wir hatten ein bisschen Sorge, dass es heißt, na, jetzt kommen wieder irgendwelche Fans um die Ecke, die jetzt hier mit den nächsten absurden Forderungen irgendwie kommen, sondern haben uns davon versprochen, wenn wir den FC St. Pauli mit im Boot haben, dass es mehr Durchschlagskraft nach außen hat. Und letztendlich war es uns natürlich auch wichtig, unsere gemeinsamen Ideen, / Forderungen, dann auch über unseren Präsidenten, über Uke Göttlich, der ja auch im Präsidium der DFL sitzt, unsere Ideen direkt bei der DFL zu adressieren.
Okay, das heißt, Uke Göttlich war dann vermutlich auch einer der zentralen Personen vereinsseitig. Wer war noch dabei vom Verein? Also ich denke jetzt auch gerade so ein kleines bisschen so an Funktionen. Also was für Personen mit was für Aufgaben nimmt man da eigentlich mit vereinseitig in so einem Prozess?
Ja, also erstmal war das Präsidium war vertreten über zwei Vertreterinnen, über Oke Göttlich und Christiane Hollander meistens. Und dazu wurde dann aus dem Verein natürlich auch Expertise aus anderen Bereichen geholt. War dann zum Beispiel die Medienabteilung in den Prozess phasenweise mit integriert. Und aber auch konkret bei der Erarbeitung des Papiers wurde dann auch Kontakt zum Nachwuchsleistungszentrum aufgenommen, um halt auch deren Positionen für wichtige Ideen von uns abzuklopfen und mit einzuarbeiten. Also je nach Situation war das so, aber den direkten Kontakt hatten wir in erster Linie mit dem Präsidium.
Ja, wunderbar. Also direkter geht es ja dann auch gar nicht. Und wie gesagt, wenn der Herr Göttlich dann noch quasi die ganzen Ideen dann mit zur DFL tragen kann, ist das natürlich eigentlich eine recht optimale Position, würde ich, oder Zusammensetzung, würde ich fast mal denken. Ja, also jetzt haben wir auch schon gelernt, die Fanszene war in der Breite zumindest gut mit involviert, Präsidium, Verein auch. Ja, also schon eine gute breite Aufstellung. Dann haben wir jetzt viel über dieses Positionspapier schon gesprochen, aber wissen eigentlich noch gar nicht so genau, was da wirklich alles so drinsteht. Da würde ich die Lydia ganz gerne mal mit ins Boot holen wollen. Vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz sagen, oder gern auch länger, was denn eigentlich so die zentralen Punkte oder die wesentlichen Punkte des Konzepts sind, das ihr da entwickelt habt.
Ja, natürlich, gerne. Also in erster Linie ging es eigentlich um die Punkte nachhaltiger Wirtschaften, fairer Wettbewerb und Mitbestimmung, also Mitbestimmung der Fans innerhalb der DFL und in den Vereinen. Man hat einfach sehr deutlich gesehen, wie kaputt der Fußball ist und dass es eben so nicht funktioniert und haben uns dann natürlich gefragt, was sind die Gründe, sind halt auch nochmal tiefer gegangen, haben uns überlegt, nicht nur was sind die Gründe, sondern auch was kann man vielleicht ändern, um es besser zu gestalten. Da sind wir im nachhaltigen Wirtschaftenbereich eben darauf gekommen, dass eben Einnahmen und Ausgaben mehr reguliert werden sollen, Einnahmen anders verteilt werden sollten, dass ein Financial Fairplay wichtig ist, dass man vielleicht auch gucken sollte, unterscheiden sollte, besser gesagt, was sind originäre Einnahmen und was sind nicht originäre Einnahmen. Mhm. Also originäre Einnahmen in dem Fall Einnahmen, die der Verein mit seiner Grundessenz, die er tut, also zum Beispiel Fußballspielen, Ticketerlöse, Merchandising-Erlöse, Vermietungserlöse und bla bla bla. Das sind sozusagen originäre Einnahmen, was er damit erwirtschaftet, und was sind nicht originäre Einnahmen. Das heißt Einflüsse von Dritten oder Gegenleistungen, überhöhte Sponsoring und so weiter und so fort. Dass man eben da schaut, wie kann man was abgrenzen, um eben das alles auch nachhaltiger und fairer aufzustellen. Mhm. Dann ging es natürlich bei uns auch um die TV-Geldverteilung. Da einfach einen anderen Schlüssel zu finden, was ja gerade auch ein sehr aktuelles Thema ist. Und natürlich auch eben um die Mitbestimmung von Fans innerhalb der DFL und den Vereinen, weil es eben gerade wichtig ist, auch innerhalb den Vereinen eine Kultur der Mitbestimmung zu schaffen, sodass die Mitglieder und Fans sozusagen eben auch die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen. Mhm. So, und den Verein, was es ja eigentlich ist, gestalten zu können. So.
Genau.
Ja, und sonst, falls Henning da noch was ergänzen möchte.
Ja, ich glaube, es ist so eine, ich sag mal, eine Mischung aus ganz konkreten Vorschlägen, beispielsweise die Andersverteilung der TV-Gelder oder die Abgrenzung halt von externen Geldern und nicht externen Geldern, aber gleichzeitig halt schon auch so eine Art, Positionspapier in der Hinsicht, dass der Fußball sich halt einfach überlegen muss, was für ein Fußball will er sein in der Zukunft. Mhm. Also will man irgendwie das, was wir jetzt die letzten Jahre über gemacht haben, immer weiter so vorantreiben? Oder möchte man da irgendwie auch ein Stück weit zurück zur Basis, zurück zu dem, was ursprünglich mal den Fußball ausgemacht hat, das Vereinsleben und zurück ein bisschen auch zu einem Bewusstsein, dass diese Basis, die dahinter steht, auch das ist, was dann ja am Ende das ist, was den Fußball so gut verkaufen lässt. Und da war es uns halt auch nochmal wichtig, dass im Gegensatz so zur Realwirtschaft, wo man immer sagt, Konkurrenz belebt das Geschäft, es im Fußball ohne Konkurrenz gar kein Geschäft geben kann. Mhm. Sprich, die sogenannten Big Player sind alle zwingend auf die, ich nenne sie jetzt mal Small Player, angewiesen. Ja, also auch niemand würde sich irgendwie FC Bayern gegen FC Bayern 2 34 Mal angucken. So, also man braucht sozusagen auch den vermeintlich kleinen Verein, der vermeintlich jetzt irgendwie niemanden interessiert oder so, weil das gehört nun mal zum Sport einfach dazu, dass man irgendwie einen Gegner hat. Und so gesehen ist, also zumindest bei den Mannschaftssportarten. Und da ging es uns auch so ein bisschen darum, irgendwie das in den Blick dafür zu schärfen, dass jeder Verein quasi ein 36. der DFL ist und es da nicht eben die Großen gibt, die irgendwie diktieren können, wie es läuft, und dann die Kleinen, die sich dem in irgendeiner Form fügen müssen.
Genau. Genau, und wenn man sich dieses Paper anschaut, werden wir natürlich auch verlinken in den Shownotes, dann ist das sehr, sehr umfangreich und im Prinzip, ja, also deckt das wirklich eine ganze Reihe an Sachen ab. Habt ihr ja jetzt alle auch erwähnt, was so ein bisschen so zu der Frage führt, was ist jetzt eigentlich so das konkrete Ziel oder was sind so die konkreten Ziele, die ihr mit diesem Paper verfolgt habt? Also was ist sozusagen so das Ding, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt irgendwie wichtig, das muss jetzt passieren, deswegen haben wir dieses Paper auch entwickelt, Henning?
Gut, ich höre da so zwei Fragen raus. Also es gibt ja einmal die Frage, was sind wir jetzt der Meinung, was jetzt dringend passieren muss, und dann gibt es natürlich aber auch noch die Frage, was ist jetzt vielleicht mittelfristig erstmal das Realistischste, was passieren kann. Wenn man mich jetzt fragen würde, was irgendwie ganz dringend passieren muss, wäre ich natürlich sofort da und würde sagen, okay, wir müssen uns ganz klar mal irgendwie die originären und nicht originären Einnahmen angucken. Ich finde, das ist so eigentlich das Revolutionärste an diesem ganzen Papier. Gleichzeitig aber das, was irgendwie öffentlich bisher am wenigsten beachtet wurde, dass wir halt irgendwie sagen, okay, die Ausgaben irgendwie für den Spielbetrieb dürfen sich nur noch irgendwie auf einen Prozentsatz der aus eigener Wirtschaftskraft erwirtschafteten Einnahmen irgendwie speisen, und externe Gelder können meinetwegen dann noch für gemeinnützige Zwecke oder sowas genutzt werden. Ich finde, das wäre eigentlich das, was am ehesten passieren müsste, weil diese sehr, sehr ungleiche Verteilung von Geldern und diese sehr ungleichen Zugangsmöglichkeiten, sage ich mal, zu Geld, die machen natürlich den Wettbewerb gerade extrem unfair und sorgen gleichzeitig dafür, und also weil er so unfair ist, ist er auch so unnachhaltig, weil ja alle irgendwie gezwungen sind, dieses Rattenrennen in irgendeiner Form mitzumachen, damit sie also irgendwie an diese Tröge der internationalen TV-Gelder oder aus Zweitligasicht jetzt an den Erstligatopf-TV-Geld irgendwie drankommen und dadurch halt extrem hohe wirtschaftliche Risiken eingehen, die dann eben zu sowas führen wie beim Lockdown, dass man eben kurz vor der Pleite steht, wenn plötzlich eine so eine Tranche TV-Geld eventuell doch nicht mehr ausgezahlt wird. Und das leitet jetzt vielleicht irgendwie über zu der Frage, was ist jetzt erstmal eventuell das Realistischste? Das dürften ziemlich klar die TV-Geldverteilung sein. Da gab es ja tatsächlich auch nicht nur von Fans, sondern auch von Vertretern anderer Vereine jetzt schon so Vorstöße, damals zu sagen, okay, vielleicht muss man da mal gucken, dass diese Gelder ein bisschen anders verteilt werden.
Ja. War das auch deine Motivation, Lydia, so in diesen Prozess zu gehen, oder hattest du noch andere Prioritäten, wo du sagst, das war mir jetzt in diesem Paper oder bei diesem Paper besonders wichtig, das war jetzt ein Ziel, was für mich Relevanz hat?
Ja, also generell kann ich eigentlich alle dem zustimmen, was Henning gesagt hat. Es ging natürlich in erster Linie darum, Reformen innerhalb der DFL voranzutreiben, eben auch Aufmerksamkeit zu schaffen, nochmal für die Punkte, deswegen auch das Papier mit dem Verein. Ansonsten kleiden wir auch halt alleine was machen können, aber dann wäre es bestimmt wieder nur Papier XY von Fanszene XY gewesen. Deswegen war es uns eben auch wichtig, in die Tiefe zu gehen, eben nicht nur aufzuschreiben, was läuft denn alles falsch, sondern auch in die Tiefe zu gehen und eben konkrete Lösungsvorschläge anzubieten, wie man das denn ändern könnte. Und für mich persönlich war es tatsächlich auch mal ganz interessant, sich so tief mit dem Thema zu beschäftigen, zu schauen, was kann man konkret ändern und wie läuft es denn auch konkret im Detail. Aber ansonsten kann man, glaube ich, wirklich zusammenfassen, dass sie eben ein Papier machen wollten mit dem Ziel, die Reform innerhalb der DFL voranzutreiben.
Genau. Ja, und ich finde, dass das gelungen ist. Ich fand auch, möchte das ganz gerne hier nochmal zitieren, ich fand den letzten Satz aus dem Paper, fand ich richtig eindrücklich und cool, weil der für mich nochmal viel von dem auch zusammenfasst, worum es eigentlich geht und das auch ein Aspekt der Debatte ist, der gerne mal vergessen wird, glaube ich. Ich lese das einfach mal vor. Also hier steht, eine Neuausrichtung der Prioritäten, die in der Vergangenheit in der Reihenfolge Wirtschaft, Sport und dann Fanskultur waren, hin zu Sport, Fanskultur und dann Wirtschaft, würde zur Gesundung des Systems einen wesentlichen Beitrag leisten. Das fand ich richtig cool, weil ich finde, dass da nochmal so ein bisschen so deutlich wird, dass es ja jetzt nicht sozusagen darum geht, alles auf den Kopf zu stellen, sondern genau wie es da eben steht, ne? Also nochmal die Prioritäten in diesem ganzen Business irgendwie anders zu setzen und eben die Akteure, die da auch eine große Aktie dran haben, nämlich Fans, Fankultur und so weiter, eben auch stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Und Henning hat es ja auch gerade schon gesagt, eben auch nochmal diesen finanziellen Aspekt so zu beleuchten, dass es eben wieder um Wettbewerb geht und halt nicht nur um Cash verdienen. Also eine ziemlich starke Geschichte. Und wart ihr dann der Zeit auch so ein kleines bisschen voraus? Und habe da eben diesen Aufschlag gemacht. Wir werden auch gleich nochmal so ein bisschen drüber sprechen, was seitdem passiert ist. Ich würde aber ganz gern nochmal so ein bisschen auf den Prozess an sich auch gucken. Da hole ich jetzt den Sven wieder mit dazu. Von außen ist das ja immer so, ne? Wenn man sich sozusagen den FC St. Pauli anschaut, dann klingt das oder sieht das immer von außen so aus, als wärt ihr da alle in einem guten Dialog miteinander, als wäre das ein gutes Miteinander zwischen Vereinsführung und Fanszene und als würde so ein Prozess super duper entspannt laufen. Sven, wie war das denn wirklich? Also wie problemlos lief dieser Prozess? Wie begeistert war das Präsidium wirklich, als ihr da auf die zukamt? Und wie lief das einfach ab? Vielleicht kannst du da nochmal kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen.
Ja, also grundsätzlich hast du recht. Ich glaube, das Verhältnis zwischen Fans und der derzeitigen Vereinführung des FC St. Pauli ist grundsätzlich gut. Aber natürlich war auch unser Prozess miteinander nicht absolut reibungslos. Es fängt natürlich schon damit an, wenn man mit einem ehrenamtlichen Präsidium so ein umfangreiches Konzept ausarbeitet und auch weitere Abteilungen noch mit ins Boot geholt werden müssen, dass es natürlich in Sachen Zeitplanung schon schwierig wird. Also wir hatten zu Beginn des Prozesses, hatten wir uns vorgenommen, das Ding innerhalb von 4 Wochen fertig zu machen und zu veröffentlichen. Mhm. Das wäre dann Anfang Juni gewesen. Veröffentlicht haben wir es gegen Ende Juli, also fast 2 Monate später als ursprünglich geplant. Da will ich jetzt natürlich nicht dem Präsidium allein die Schulter für die Schuhe schieben, aber es ist natürlich dann schon nicht so einfach, auch inhaltlich zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen. Mhm. Wobei man schon sagen muss, dass wir uns, glaube ich, in den grundsätzlichen Punkten von Anfang an, sowohl von Seiten der Vereinsführung als auch von Seiten der Fans, der eigentlich einig war, wo wir grundsätzlich hinwollen, da gab es, ihr mögt mich gerne noch verbessern, aber ich fand, da gab es wenig Dissonanz. Aber natürlich in der genaueren und weiteren Ausgestaltung des Papiers in einiger Punkte gab es dann durchaus auch mal Konfliktpunkte. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel darüber, dass wir gefühlt wochenlang um den Begriff Korruption gekämpft haben, seitens des Präsidiums nicht in diesem Papier auftauchen sollte. Das war eine Geschichte, an die ich mich erinnere. Aber grundsätzlich war die Arbeit schon, war das miteinander zusammenarbeiten schon in Ordnung und schon sehr gut. Und ich würde mir wünschen, dass es an anderen Standorten auch so möglich wäre. Mhm. Das war auch eins unserer Ziele übrigens, da quasi so ein Good-Practice-Beispiel zu geben. Um halt zu sagen, guck mal, das macht natürlich auch Sinn, am eigenen Standort sich zusammenzuraufen, sich zusammenzusetzen, was zusammen zu erarbeiten, weil das hat der Henning vorhin auch schon erwähnt, es gibt 36 DFL-Vereine und wenn wir alle 36 auf die Seite der Fans holen, dann dürfen wir am Ende ein ziemlich zufriedenstellendes Ergebnis haben.
Definitiv.
So einfach ist es natürlich nicht. Die Idee ist vielleicht auch ein bisschen naiv. Also ich glaube, wir sind auch von Anfang an so reingegangen, dass wir dachten, ja Mensch, wir sind jetzt hier so schnell einig mit Verein und grundsätzlich müssten mindestens 25 der 36 DFL-Clubs unsere Ziele und Vorstellungen teilen, dann heben die 25 am Ende da bei der Abstimmung die Hand und dann ist das alles durch. So einfach scheint es nicht zu sein. Das erleben wir auch so im weiteren Verlauf natürlich. Da kommen wir dann vielleicht nachher nochmal zu.
Genau, denke ich auch, ja. Okay, also ich habe jetzt rausgehört, 2 Monate habt ihr gearbeitet, so Pi mal Daumen. Henning, wie lief denn das konkret? Also ich habe jetzt verstanden und gehört, ihr habt alle miteinander gesprochen, aber wie muss ich mir das vorstellen? Also trifft man sich dann da im Fanladen und setzt sich an den Tisch und quatscht einmal die Woche, zweimal die Woche? Wie hast du diesen Prozess erlebt?
Ja, also erstmal haben wir uns natürlich zu Corona-Zeiten dann draußen getroffen, in einem sehr, sehr großen Kreis mit viel Abstand. Ja, also so wie ich das in Erinnerung habe, hat sich wer erstmal irgendwie einen Flipchart genommen und da Revolution draufgeschrieben und dann haben wir Unterpunkte gesammelt. Mhm. Also wir waren relativ schnell schon uns einig darüber, glaube ich, direkt beim ersten Treffen, dass diese zentralen Punkte Nachhaltigkeit, fairer Wettbewerb und Partizipation, dass das im Prinzip so die großen Topics sind. Und dann haben sich alle, die da mitgemacht haben, so ein bisschen überlegt, was könnte deren Steckenpferd sein. Und dann hat man quasi erstmal so Versatzstücke, also haben die in der kleinen Gruppe, haben alle dann so Versatzstücke dieses Papiers irgendwie geschrieben. Und dann hat man sich irgendwann nochmal getroffen und das wieder zusammengefügt. Zwischendurch gab es auch nochmal eine Veranstaltung. Das ist so ein Format, was es bei uns regelmäßig gibt. Das heißt, mein Verein und das M dabei, in Klammern, also mein Verein, / ein Verein, wo aus ganz vielen verschiedenen Bereichen des Vereins Leute zusammenkommen, aus den verschiedenen Abteilungen, auch aus der Mannschaft, aus der Fanszene, so ein buntes Sammelsurium. Und da haben wir als AG unsere Zwischenstände dann auch nochmal bei so einer, das lief dann so online via Zoom ab, haben wir unsere Zwischenstände nochmal präsentiert und haben dann auch nochmal von Leuten, die einen völlig anderen Blickwinkel da drauf haben, nochmal so Feedback bekommen, dass wir dann so ein bisschen haben mit einfließen lassen. Genau, und so ist das Stück für Stück ist daraus dann ein rundes Papier geworden und mit dem wir dann irgendwann beim Präsidium quasi vorstellig wurden. Und diesen dann, ich sag mal, so nochmal mit der, so mit dem Rasenmäher der Realität darüber gegangen. Mhm. Und haben dann vielleicht an manchen Stellen irgendwie Dinge noch einfließen lassen, wo sie einfach gesagt haben, das geht nicht. Also ich erinnere an einen Punkt. Wir hätten zum Beispiel ursprünglich gefordert zum Thema Fanvertretung, dass es irgendwie tatsächlich ein stimmberechtigtes, also irgendein stimmberechtigtes Mitglied als Fanvertreter oder Fanvertreterin innerhalb der DFL geben soll. Mhm. Irgendwie sowas stand da drin und da hat uns das Präsidium dann einfach gesagt, so ja, finden wir auch nett, ist eine tolle Idee, ist aber verbandsrechtlich nicht möglich, weil stimmberechtigt sind in der DFL nur Fußballvereine. Und die Fans sind halt kein Fußballverein. Also ne, dass solche Sachen wurden dann da quasi nochmal ein bisschen gestutzt.
Ja, verstehe. Okay. Lydia, würdest du rückblickend sagen, hättet an der einen oder anderen Stelle noch was anderes machen können? Oder zweite Frage vielleicht in dem Zusammenhang noch, was waren so Punkte, wo du gesagt hast, oh, da sind wir jetzt ein bisschen gestolpert, haben wir gar nicht erwartet? So?
Also ich glaube, im Nachhinein findet man immer Punkte, die man irgendwie anders machen möchte. Aber ich glaube, wir sind mit dem Ergebnis von dem Papier recht zufrieden. Und das spricht dann halt, finde ich, auch ein bisschen für sich. Also ich hätte jetzt nicht so konkrete Punkte, wo ich jetzt sagen würde, das lief nicht gut, das würden wir anders machen. Dann komme ich auch mal auf eventuelle Hürden noch zu sprechen. Das hat vielleicht auch noch ein bisschen was damit zu tun. Klar war eben auch die Corona-Situation eine gewisse Hürde, auch auf Vereinsseite, weil eben Mitarbeiter in Kurzarbeit waren oder Leute sich gerade im Präsidium mit ein paar anderen Themen gerade zu kämpfen hatten. Zum Beispiel, wie es denn mit dem Verein so generell weitergeht. Das war natürlich schon irgendwie eine Hürde, und auch, wie komplex die Themen eigentlich waren. So, also vielleicht würde ich sagen, könnte man das nächste Mal gucken, dass man es vielleicht noch breiter aufstellt, sich noch mehr Experten, Expertinnen dazu holt. Weil ich glaube, man hat relativ schnell gemerkt, dass das doch sehr umfangreiche Themengebiete sind. Jetzt geht die DFL ja nicht unbedingt auch sehr transparent mit ihren Informationen um, sodass man sich viel zusammensuchen musste, viel recherchieren musste, die Satzung und alles durchgelesen hat, um zu gucken, geht das überhaupt oder was steht da eigentlich konkret drin, um nicht Maßnahmen auf Basis von irgendwelchen Annahmen da reinzuschreiben und so weiter und so fort. Aber nein, sonst lief das eigentlich ganz gut, würde ich jetzt mal so behaupten. Mhm.
Ja, und was ich total interessant finde, gerade ist so eben diese Sache, auf die ihr beide, Lydia und Henning, gerade aufmerksam gemacht habt, nämlich auch so diese rechtliche Seite von verschiedenen Forderungen, die wir Fans ja gern mal aufstellen und die dann aber mitunter einfach rein faktisch, rein sachlich so in der Form, Art und Weise gar nicht gehen. Und dann ist es natürlich gut, wenn der Verein, ja, Henning hat das so schön, super Bild mit dem Rasenmäher der Realität ausgedrückt, da halt nochmal drüber geht und sagt, okay, also das ist alles cool, aber es gibt eben auch so rechtliche Rahmenbedingungen. Ich glaube, das ist halt so eine Kompetenz, die man in der Fanszene vielleicht nicht unbedingt so hat. Genau, und ich glaube, die zweite Sache, die wir jetzt schon mal lernen können, ist, die Leute einfach frühzeitig einzubinden und dann eben auch da ein gemeinsames Ziel zu stricken. Sehr schön.
Ganz genau.
Genau, dann haben wir jetzt eigentlich eine ganze Menge schon gelernt zum Konzept und zu den Inhalten. Wir gucken auch gleich nochmal ein bisschen auf Schnittmengen zu Zukunft Profifußball. Wir haben ein bisschen was zum Prozess gehört. Jetzt ist natürlich so die Frage, das Ding ist Ende Juli veröffentlicht worden. Es gab dann auch noch eine Pressekonferenz. Dieses Paper ist auch in den Medien durchaus aufgegriffen worden, in ganz vielen verschiedenen Publikationen und Tageszeitungen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was ist seitdem passiert? So, und wie müsste man jetzt eigentlich ganz konkret loslegen mit so einem Paper, Sven?
Genau, du hast es richtig genannt. Erstmal in der ersten Phase nach Veröffentlichung war natürlich Medienarbeit irgendwie angesagt. Du hast die Pressekonferenz genannt, die wir gemacht haben zusammen mit dem Präsidium. Danach folgte eine Berichterstattung in den Medien, die ja im Boulevard erwartbar dürftig ausgefallen ist, aber auch von einigen Medien gut aufgegriffen wurde. Mhm. Lydia und Henning hatten in der Sportschau das Paper präsentiert, allerdings leider im kleineren Rahmen als vorher geplant, aufgrund irgendwelcher tagesaktuellen Geschichten, glaube ich, in der Sportschau-Berichterstattung. Mhm. Das war sehr schade. Dann haben wir an unserem internen Millanton-Podcast teilgenommen, haben das Papier da auch nochmal vorgestellt, weil es uns halt wichtig war, das quasi breit bekannt zu machen und halt einen Beitrag zum Gesamtdiskurs zu leisten. Mhm. Und dann in der Folge ist die Gruppe natürlich weiter im Austausch mit Präsidium geblieben. Wie es jetzt weitergeht, da sind wir gerade immer noch quasi in der Klärungsphase. Und wir planen auch eine Veranstaltung für Fans und Mitglieder und weitere Interessierte. Die ist dann so angedacht, nach Abschluss der Arbeit der Taskforce, um dann da nochmal konkret wirklich auf weiterer Basis auch nochmal zu diskutieren. Mhm. Ja, und ansonsten sind wir gerade dabei, inhaltliche Punkte ein bisschen konkreter nochmal auszuformulieren, um diese dann in dieser Form dann auch bei der DFL adressieren zu können. Das ist, glaube ich, eine Sache, wo Lydia vielleicht noch was zu sagen könnte. Die saß da meiner Meinung nach mit dran, diese Punkte jetzt nochmal klarer rauszuarbeiten. Und kannst du dazu noch was sagen, Lydia?
Ja, klar, kann ich machen. Gerne. genau, wir hatten angefangen, jetzt eben aus diesem 26 Seiten langen Pamphlet, nenne ich es jetzt mal, die Hauptpunkte rauszuarbeiten, die man quasi in eine Art Anträge kippen könnte oder zumindest die dafür bereitstehen würden, um dann eben mal zu schauen, was wäre realistisch, was ist unrealistisch, was kann man wie durchbringen und das eben zusammen mit dem Präsidium zu besprechen. Mhm. So, da gibt es aber eben noch nicht viel Konkretes. Jetzt läuft ja eben auch die Taskforce, wo man natürlich auch da erstmal so ein Stück weit schauen möchte, was da passiert. Und ich glaube, es da gerade auch schwierig wäre, parallel noch Sachen voranzutreiben, weil ich glaube, auch innerhalb der DFL da gerade ein sehr großer Fokus eben drauf ist. Mhm. Und ansonsten hatte Sven dazu alles schon gesagt. Wir hatten eben geplant, noch ein paar Veranstaltungen zu machen. Da kommt uns jetzt natürlich auch wieder Corona ein bisschen in die Quere, weil das dann jetzt doch alles wieder etwas schwieriger wird gerade.
Genau. Was wir, glaube ich, jetzt auch schon lernen und festhalten können, ist, dass so ein Prozess einen relativ langen Atem erfordert. Also wir hatten es ja jetzt schon davon, dass ihr 2 Monate erstmal überhaupt an dem Paper gesessen habt, dann die ganze Medienarbeit noch eine Rolle spielt, ihr jetzt das nochmal so ein bisschen kleinarbeitet und es weiterzutragen. Also das ist, glaube ich, auch schon eine Sache, die wir mitnehmen können, dass man da eben, ja, dass das eben nicht schnell gemacht ist, sondern dass das ein Prozess ist, der schon so ein bisschen länger dauern wird tatsächlich. Henning, was würdest du sagen von den Sachen, die ihr jetzt in dem Positionspapier gefordert habt, was passiert denn bei euch vereinsintern jetzt schon auch in diese Richtung? Also ihr hattet ja die Themen irgendwie Nachhaltigkeit, fairer Wettbewerb, Mitspracherecht, okay, ich glaube Mitspracherecht ist klar, aber gibt es Dinge, die über das Paper auch vereinsintern angestoßen wurden, wo der Verein Sachen anfängt zu ändern?
Oh, gute Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, ist es da gar nicht so viel, weil, vielleicht klingt das ein bisschen überheblich, aber ich glaube, ganz viele Sachen von denen, die wir da fordern, leben wir intern eigentlich schon.
Okay.
Sicherlich kann man irgendwie, gibt es immer noch mal irgendwie Baustellen in Sachen Kommunikation irgendwie mit den Fans oder so, wo es noch mal irgendwie ein Stück besser sein könnte und so und was man dann irgendwie diskutieren muss. Gemessen daran, dass aber wahrscheinlich in manch anderen Fanszenen viele Leute mittlerweile an einem Punkt sind, wo sie sagen würden, dass sie nicht mal mehr irgendwie Interesse hätten mit ihren Fanvertretern, mit ihren Vereinsvertretern, irgendwie sich an einen Tisch zu setzen oder so, sind das, glaube ich, eher so kleine Wehwehchen. Mhm. Und ich sag mal, so andere Sachen, was jetzt irgendwie die Wirtschaftlichkeit angeht, haben wir ja das große Glück, dass so, ich sag mal, so Basics wie eben Vereinsstruktur als klassischer e.V. und keinen Stadionnamen verkauft und sowas, dass so diese Basics und sowas alle noch sehr unangetastet sind bei uns. Mhm. Genau.
Ja. Ich glaube, darüber hinaus ist der FC St. Pauli ja auch in vielen Bereichen schon verhältnismäßig gut aufgestellt, auch denn, wie vorhin schon mal erwähnt, bei uns natürlich auch überhaupt längst nicht alles Gold ist, was glänzt, aber so Punkte CSR und vor allem Nachhaltigkeit, das sind schon Punkte, die auf Vereinsveranstaltungen breit diskutiert werden und auch innerhalb des Vereins auf jeden Fall in Ansätzen sehr gut umgesetzt werden. Mhm. Aber natürlich ist es schon so, dass natürlich jeder Verein und auch unser natürlich im Kleinen anfangen muss. Das ist die eine Schiene und die andere Schiene ist halt natürlich die Idee in andere Vereine und die DFL jetzt konkret reinzutragen und da ja quasi auf Vereinsebene in Diskussionen aufzugehen. Das ist das, was wir uns wünschen.
Genau. Kannst du nochmal schnell sagen, was CSR bedeutet?
Ja, Corporate Social Responsibility oder sowas, genau.
Okay.
Das ist quasi die Abteilung, die für die zugunsten der gesellschaftlichen Verantwortung des Vereins arbeitet. Wenn sowas schlecht gemacht wird, dann heißt es am Ende Ronald McDonald. Wenn das gut ist, dann steckt da wirklich was dahinter. Insofern, dass der Verein seiner gesellschaftlichen Verantwortung nach außen gerecht wird, wie allerdings aber auch nach innen. Also da sind dann auch natürlich faire, vernünftige Behandlung der Mitarbeiterinnen genauso gefragt wie das Anschieben sozialer Projekte im Stadtteil und darüber hinaus. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was mittlerweile in allen Vereinen angelegt ist, auch über die DFL-Lizenzierung eingefordert wird. Und ich kann natürlich jetzt nur für unseren Verein sprechen. Ich denke, hier ist das schon ein Bereich, der sehr gut aufgestellt ist. Wie das an anderen Standorten ist, vermag ich nicht unbedingt zu sagen.
Mhm. Ja, aber es ist ja schon eine relativ zentrale Forderung, irgendwie da einen großen Wert drauf zu legen. Ist ja auch irgendwie logisch bei der Bedeutung, die der Fußball und natürlich auch der Profifußball irgendwie gesellschaftlich hat. Ne? Ist das ja ganz klar.
Ja, absolut. Und es ist halt wichtig, dass das Ganze halt kein Feigenblatt ist, sondern dass wirklich was passiert aus Überzeugung, weil der Fußball ja immer wieder, jetzt auch im Rahmen der Krise und der Debatten in den letzten Monaten, immer wieder betont, dass er eine gesellschaftliche Verantwortung trägt. Mhm. Und ich denke, dann soll der Fußball dem Ganzen auch wirklich gerecht werden und es eben nicht zu einer Ronald McDonald-Nummer verkommen lassen, sondern sich da auch selber ernst nehmen.
Genau. An der Stelle schießt mir jetzt gerade noch eine Buchempfehlung zu, habt ihr wahrscheinlich auch alle gelesen, aber Gesellschaftsspielchen von Ronny Blaschke an der Stelle sehr zu empfehlen, weil es da nämlich auch, also schon ein bisschen was älter, 3-4 Jahre alt, glaube ich schon, aber in dem Buch geht es genau auch darum, ne? Also was machen Vereine sozusagen und inwiefern ist das eben ein Feigenblatt oder halt auch nicht. Sehr, sehr spannend, sich das nochmal so ein bisschen zu Gemüte zu führen und auch zu gucken, was da so zum Teil für Zugzwänge und Argumentationslogiken vorherrschen. Das ist mitunter recht abstrus und wirklich gut zu lesen. So, jetzt sind wir ja hier im Podcast Zukunft Profifußball und haben auch natürlich bei dieser Initiative Zukunft Profifußball einige Papiere, die erarbeitet worden sind. Also 4 Stück sind online, Fußball als Publikumssport, Integrität des Wettbewerbs, Vereine als demokratische Basis und hatten wir gerade eben schon gesellschaftliche Verantwortung. Inwiefern gibt es denn da in den Konzepten von Zukunft Profifußball Dinge, die ihr auch aufgegriffen habt? Oder was fehlt vielleicht? Was bei euch drinsteht und in den anderen Papers nicht? Also wie sind da sozusagen die Schnittmengen, Lydia?
Ja, also ich fand es tatsächlich sehr interessant, das Woche für Woche zu verfolgen, jeder neue Teilbereich, der da online gekommen ist, und wirklich zu sehen, wie groß dann doch die Überschneidungen sind. Mhm. Also es ging in vielen Teilen um ähnliche Sachen. Manchmal auf der einen Seite vor euch ein bisschen mehr ausgearbeitet, manchmal bei uns, manchmal haben wir es eben nur ein bisschen oberflächlich angeschnitten und ihr seid dann mehr in die Tiefe gegangen, weil da ja eben auch eben viel mehr Text und viel Seiten und das alles irgendwie viel, viel umfangreicher war. Also ich fand es tatsächlich sehr interessant, dass ja beim Zukunft Profifußballpapier die Fanseite eben nochmal mehr beleuchtet wurde. Also auch die Mitbestimmung, der Fan-Club-Dialog und wie das dann alles bundesweit aufgestellt werden könnte. Was glaube ich ein bisschen der Unterschied war, den ich so ein bisschen gesehen habe, klar, im Zukunft Profifußballpapier wird eben auch von einem Salary Cup geschrieben. Mhm. Wir hatten das bei uns ja alles ein bisschen anders formuliert, und zwar, dass wenn es Gehaltsobergrenzen gibt und so und weitere Obergrenzen, dass die eben an den originären Einnahmen angegliedert werden sollen. So, das heißt, dass man quasi dem Verein durchaus die Möglichkeit gibt, für Kader und so weiter, so viel Geld auszugeben, wie sie wollen, solange sie das eben mit den Mitteln tun, die sie eben mit ihrer eigenen wirtschaftlichen Kraft erwirtschaftet haben und nicht irgendwelche Gelder für Dritte da drin beinhaltet sind. Aber sonst war ich doch wirklich sehr überrascht, wie viele Überschneidungen es gab, vor allem, weil jetzt nicht so großartig ein Austausch stattgefunden hat. Also klar gibt es Kontakte zu verschiedenen Leuten, auch aus Zukunft Profifußball, aber es war nicht so, dass man sich großartig über Punkte ausgetauscht hat. Wir wussten auch, dass da was gemacht wird und dass ihr da auch an dem Papier schreibt und so weiter und so fort. Aber ja, also das Ergebnis ist einfach, dass es dann doch auch interessant war, wie viel ähnliche Sachen da dann doch drinstehen in beiden Papieren.
Genau, weil halt sozusagen die grundlegenden Problematiken, schon irgendwie sehr, sehr ähnlich sind, ne, klar. Und man wahrscheinlich, wenn man nachdenkt über dieses ganze Geschäft, was es ja leider inzwischen ist, da auf sehr, sehr viele ähnliche Kritikpunkte einfach kommt, ja.
Genau, und das ist ja eigentlich auch das, was eben so gut daran ist, dass sehr viele, die eigentlich nicht miteinander gearbeitet haben, ins selbe Horn blasen, sage ich jetzt mal, und dieselben Punkte ansprechen und dieselben Kritikpunkte haben.
Genau.
So, obwohl es eben und eigen erarbeitete Papiere sind. So, das ist schon eine coole Sache.
Genau, auf jeden Fall, ja. Da stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, wie man so lokale und so bundesweite Initiativen und Aktivitäten eigentlich gut miteinander verknüpfen kann. Henning, was glaubst du, wie sollte das am besten funktionieren, so ein Zusammenspiel zwischen lokalen und bundesweiten Aktivitäten, und wie kann es vor allem auch klappen, gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie, die wir gerade haben?
Also ich glaube, so bundesweite Vernetzungen unter Fans gibt es ja irgendwie schon zuhauf und die funktionieren größtenteils, glaube ich, auch ganz gut. Ich würde nur nochmal alle dazu ermuntern, bei sich in die Vereine zu gehen. Mhm. Also ich hatte ja vorhin schon mal irgendwie bei einem anderen Punkt gesagt, an manchen Standorten haben die Leute vielleicht schon gar keinen Bock mehr, mit ihren Vereinsvertretern irgendwie sich an einen Tisch zu setzen. Kann ich bei manchen sicherlich auch gut nachvollziehen. Ich glaube, ich würde es trotzdem tun, mhm. weil wir kommen nicht drum rum, dass der Weg, Dinge manifest zu verändern, einfach über die DFL läuft. Also das läuft am Ende darüber, dass irgendwelche Anträge innerhalb der DFL gestellt werden und da dann die Mehrheit der Vereine zugunsten unserer Sache, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dann abstimmt. Mhm. Und ich glaube, das kann langfristig nur funktionieren, indem Fans in die Vereine gehen, Vereinsarbeit leisten und da sozusagen ihr Netzwerk irgendwie zu den Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertretern weiter ausbauen. Das ist natürlich, muss man offen gestehen, bei einer AG oder einer GmbH schlicht und ergreifend schwieriger als bei einem e.V. Mhm. Also vielleicht hätten wir diesen Appell irgendwie einige Jahre vorher irgendwie nochmal vehementer irgendwie bringen müssen, weil jetzt bei ganz vielen, an ganz vielen Standorten die Hürden natürlich zur Mitbestimmung einfach schon wesentlich höher sind. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das am Ende der einzige Weg ist.
Und da hast du mir jetzt sozusagen die nächste Frage schon gleich mitbeantwortet, nämlich die, wie eben diese entscheidenden Fragen in die DFL getragen werden können. Wir haben ja vorhin schon gelernt, dass das im Prinzip jetzt nur durch die Vereine geht, die dort ein Stimmrecht haben. Und so wie ich dich jetzt eben verstanden habe, wäre das dann tatsächlich der Weg. Ne? Also zu sagen, man arbeitet lokal an seinem Standort und bittet eben die Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter des eigenen Clubs, die Punkte dann da auch stark zu platzieren, weil eben bei diesen Abstimmungsprozessen eben die Vereine diejenigen sind, die es machen müssen.
Genau. Zumal wir gerade so ein bisschen ja auch unserem wirkmächtigsten Instrument, sage ich mal, ansonsten etwas beraubt sind, nämlich dem Protest im Stadion. Genau. Also natürlich kann man gerade in Absprache mit den Vereinen, kann man natürlich Banner und sowas im Stadion aufhängen, das geht alles. Aber ich sag mal so, Protestaktionen, die in der Vergangenheit schon mal wirklich Öffentlichkeit erzeugt haben, mit Stimmungsboykotten und dergleichen und so weiter, das würde momentan ja gar nicht auffallen, weil sowieso niemand da ist.
Genau, und dann ist ja sozusagen auch noch das, ich weiß nicht, wie ihr das in Hamburg macht, aber dann ist ja auch noch das Gremium der Mitgliederversammlung jetzt momentan auch arg beschnitten, da wird ja auch an vielen Standorten auch verschoben auf das nächste Jahr, sodass also auch dieses Forum, sag ich mal, um vielleicht auch, also je nachdem, wie eben der Stand der Diskussion in den einzelnen Standorten ist, da halt mal diese Themen zu platzieren oder darauf aufmerksam zu machen, ja auch nicht gegeben ist. Insofern ist es umso wertvoller im Prinzip, dass es ja eben die lokalen und bundesweiten Initiativen gibt, zu denen man dann auch nachlesen kann und so. Und ich glaube auch, dass das war ja auch Thema in einer vorherigen Folge, dass auch die Vernetzung mittlerweile in die DFL hinein zumindest besser ist als noch irgendwie im letzten Jahr oder vor ein paar Monaten. Insofern besteht zumindest Hoffnung, dass die Themen da auch entsprechend platziert werden können und auch die Personen, die da eben quasi den ganzen wirtschaftlichen Kram verantworten, da auch ein offenes Ohr für haben. Bleibt zumindest zu hoffen. Ich habe jetzt hier auf meinem Zettel noch drei Fragen, die ich euch ganz gerne noch stellen wollen würde. Die erste haben wir ja eigentlich immer zwischendurch schon so ein bisschen mitthematisiert, aber wir können es ja einfach nochmal zusammenfassen. Sven, was würdest du... Oder gerne auch alle drei, aber Sven kriegt jetzt sozusagen das Vorkaufsrecht auf diese Frage. Was würdet ihr den anderen Fanszenen aufgrund eurer Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht habt, mit diesem Prozess raten? Wie sollte man es angehen?
Naja, Henning hat es im Prinzip ja eben schon beantwortet. Also ich glaube, es macht einfach Sinn, sich in der jetzigen Zeit nochmal mit dem Verein zusammenzuraufen und in den Dialog zu gehen, um da was zu bewegen, weil ich denke, besser... günstiger oder auch ungünstiger, wie auch immer man das bewertet, werden die Zeiten nicht mehr. Und es ist halt auch, es ist wichtig, jetzt wach zu bleiben. Ne? Also ich habe auch so ein bisschen die Sorge, dass 50+1 nochmal anders in die Diskussion kommt, weil einige Vereine dürften in den nächsten Monaten, ist zu befürchten, dass sie wieder in arge Geldnot geraten und Kapital brauchen. Und von daher ist es wichtig, wachsam zu sein. Dazu ist es auch wichtig, gut im Dialog mit dem Verein zu sein, weil, auch das hat der Henning schon gesagt, die Entscheidungen werden bei der DFL getroffen. Da können wir transparenter aufhängen, wie wir wollen. Letztendlich müssen wir die Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter mit ins Boot holen und sie von unseren Argumenten überzeugen. Und ja, wir sind ja auch überzeugt, dass unsere Argumente dem Fußball als Ganzen gut tun werden. Und sind deshalb noch guter Hoffnung.
Und allgemein, was ich tatsächlich als sehr wichtigen Punkt empfinde, ist einfach die Vernetzung in den Fanszenen, dass die eben breit aufgestellt wird, damit man eben auch die Möglichkeit hat, wenn man sich mit dem Verein jetzt eben nicht so grün ist, eben auch einen guten Gegenpol aufzustellen, um da gegebenenfalls dann auch über Mitgliederversammlungen, irgendwie, je nachdem, wie weit das an dem Standort möglich ist, Dinge zu erreichen. Weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, das, wie es jetzt bei uns ist, das ist ja auch nicht so, dass das aus dem Nichts entstanden ist. Mhm. Es gab durchaus auch mal Zeiten, in denen es anders war, worüber dann über die Mitgliederversammlung eben der Aufsichtsrat eingeführt wurde, die Aufsichtsratmitglieder gewählt wurden, die wiederum uns nahestehen und so weiter und so fort. Es ist ja nicht so, dass bei St. Pauli schon immer alles gut war. Mhm. So, das sind ja teilweise auch Sachen, die wir bei uns haben, die wir uns quasi über Jahre früher mal ursprünglich erkämpft haben. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich in den Fanszenen vernetzt, auch in allen Bereichen. Mhm. Dass jetzt, ich mache es jetzt mal sehr plakativ, dass der Ultra zum Beispiel auch mit dem Normalo-Fan irgendwie spricht und beziehungsweise, dass da auch eine Vernetzung stattfindet. Weil ich glaube, auf so grundlegende Punkte kann man sich immer irgendwie einigen und die dann eben im Verein so gut wie es geht vorantreibt und da eben auch schaut, so gut wie es eben möglich ist, im Gespräch zu bleiben. Also natürlich gibt es Standorte, wo nicht so wirklich ein Dialog zum Verein stattfindet. Das wird auch alles gute Gründe haben. Aber ich finde, dass Gesprächsbereitschaft da immer sehr wichtig ist. Und wenn das eben nicht funktioniert, sollte man eben gut vernetzt sein, um dann eben einen Gegenpol zu stellen und eben auch ein bisschen Druck aufbauen zu können. Mhm. Kommt halt auch wieder drauf an, wie Henning schon sagte, an manchen Standorten ist das besser, an manchen ist das weniger gut möglich, glaube ich. Auch wenn ich mich da im Detail nicht so gut auskenne, wie es in den einzelnen Standorten ist.
Ja, ich finde, da stecken aber auch nochmal zwei Appelle drin. Also Appell 1 ist, unabhängig davon, wie gerade so die Stimmung ist, dieses Thema sehr, sehr ernst zu nehmen und dann im Zweifelsfall vielleicht auch mal über den eigenen Schatten zu springen und mal mit einem ja konstruktiven, sachlich vorgetragenen Vorschlag auch nochmal an den eigenen Verein ranzutreten. Ich glaube, das kann prinzipiell erstmal nicht schaden. Und die zweite Sache, die ich auch nochmal ganz wichtig finde, das ist eigentlich ein Prozess, der ja davor läuft, nämlich auch nochmal genau zu schauen, wenn das ansteht, welche Vertreterinnen und Vertreter wählt man denn in welche Gremien zum Beispiel, wenn man ja, jetzt ein Aufsichtsrat bestimmt oder so, was sind das für Leute, inwiefern setzen die eigenen Interessen um und wie sind die in der Fanszene dran und so. Also ich finde schon auch, dass man da auch als Mitglied durchaus auch nochmal kritisch hinschauen darf und dann eben auch sein Wahlrecht, was man hat, sehr, sehr ernst nimmt, weil auch das ist ja immer so ein leidiges Thema, Mitgliederversammlungen und die Frage, wie viele Leute kommen dann da und beteiligen sich wirklich und so weiter. Also auch da kann man, glaube ich, vor dem eigentlichen Prozess schon mal ganz gut ansetzen.
Genau, und vielleicht auch gucken, wen könnte man denn vielleicht noch motivieren, doch in sowas reinzugehen, wen hätte man vielleicht noch? Genau. So, wer würde sich denn ganz gut in bestimmten Gremien machen? Genau. Die Leute dann vielleicht auch supporten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, damit man dann eben auch den entsprechenden Fansupport in den Gremien und im Verein hat.
Richtig, ganz genau. Okay, vorletzte Frage, bevor wir dann nochmal gemeinsam überlegen müssen, was wir eigentlich alles vergessen haben anzusprechen. Jetzt sind wir ja nun in dieser leidigen Corona-Pandemie, die uns alle sehr, sehr einschränkt, als Fußballfans aber auch ganz generell in einer Zeit, die eben keine einfache ist. Welche Rolle hat denn da diese gemeinsame Arbeit an diesem Positionspapier für euch eigentlich gespielt, Henning?
Also für mich hat das eine immense Rolle gespielt. Man muss dazu sagen, ich komme ursprünglich nicht aus Hamburg. Ich bin ganz, ganz viele Jahre vom Ruhrgebiet aus immer zu den Spielen des FC St. Pauli gefahren. Hab da ja auch noch sehr viele, also kenne da ja sehr, sehr viele Leute, die von außerhalb kommen. Und bei denen merke ich gerade massiv, wenn ich mit denen spreche, dass sie sich vom Fußball extrem entfremden. Mhm. Und mir hat diese Arbeit an diesem Papier und dadurch auch ja, einfach das regelmäßig am Stadion sein und sich davor treffen und Leute sehen und mit denen dann sowas arbeiten und aber auch das Präsidium dann treffen, das hat für mich irgendwie Fußball als Ganzes, Vereinsleben als Ganzes und den FC St. Pauli die ganze Zeit präsent gehalten und ich merke halt im Umkehrschluss dann bei ganz vielen, dass das einfach nicht der Fall ist. Und da vielleicht nochmal irgendwie so einen kleinen Schwenk auch, was ja momentan auch so eine kleine Sorge des Fußballs ist, die er meiner Meinung nach ernst nehmen sollte, dass halt viele Leute wegbrechen. Ich glaube, die ist durchaus berechtigt. Also ich glaube, ganz, ganz viele Leute entfremden sich gerade massiv vom Fußball. Und ich glaube, teilweise sind das noch nicht mal irgendwie die die jetzt manche vielleicht sowieso irgendwie gar nicht haben wollen oder so. Also ich sag mal, also mich wird man, glaube ich, nicht so schnell los, weil ich einfach irgendwie ein Stadion-Junkie bin. Mhm. Aber wenn ich dann irgendwie mit meinem Vater oder so spreche, den kotzt das alles nur noch an und der will mit all diesem Fußball nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube, da täte der Fußball gut dran, sich so ein bisschen diese Basis wieder zurückzuholen. Weil am Ende sind das die Leute, die ja auch irgendwie das Ganze so interessant und lukrativ und so weiter machen.
Genau, ja, und das ist ja auch immer so ein bisschen irgendwie diese Paradoxie, ne? Dass man quasi selber ja an diesem ganzen Spiel irgendwie teilnimmt so und ja, sich dann halt da auch eben einbringen sollte, dementsprechend. Und ich fand das jetzt nochmal schön, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass es eben auch eine Form sein kann, einfach weiter nah am Verein zu sein, ne? So auch in dieser Zeit. Also das völlig d'accord, kann ich total mitgehen. Lydia, wie war es für dich? Wahrscheinlich ähnlich, oder? So,
ja, genau. Ich kann da Henning nur bestätigen. Also ich glaube, für viele ist von einem auf dem anderen Tag quasi ein großer Inhalt ihres Lebens, also ihres Lebensinhalts oder ihrer Freizeitgestaltung, was sie halt so normalerweise an der Woche tun, weggebrochen. Mhm. So plötzlich ging nichts mehr. Normalerweise ist man am Wochenende mit Fußball beschäftigt, sei es zu Hause oder auswärts, und plötzlich ging das nicht mehr. Mhm. So, man hat Leute gesehen, die man sonst jedes Wochenende und dann nochmal unter der Woche sieht, und plötzlich hat man die halt nicht mehr wieder gesehen. Und dann ist einem auch manchmal aufgefallen, okay, ich habe von dem und von ihr und so, wir haben nicht mal irgendwie Kontaktdaten. Das heißt, selbst wenn wir wollten, können wir gar nicht mal in Kontakt bleiben, ja. Was halt auch nie notwendig war, weil man hat sich eh ständig gesehen. So. Und in dem Zuge war das eben die Arbeit an dem Papier echt super, um einfach in Kontakt bleiben zu können, auch weiterhin mit dem Verein. Ich fand es tatsächlich auch sehr angenehm, so ein bisschen als Ablenkung von dem, was hier so passiert ist, gerade durch Corona. Und ja, habe es wirklich als sehr, sehr angenehm empfunden und habe mich sehr gefreut, da mitarbeiten zu können. Ja, nein, und ansonsten schließe ich mich all dem an, was gesagt wurde.
Alles klar. Und Sven, ich denke mal, aus Fanladen-Mitarbeitenden-Perspektive könntest du auch unzufriedener sein, oder?
Ja, absolut. Also das war schon absolut gut zu beobachten, dass quasi die Fanszene nicht in Lethargie verfallen ist, sondern dass ganz viele Leute sofort aktiv geworden sind und gesagt haben, wir wollen jetzt hier die Pause nutzen und was gestalten zusammen. Das ist natürlich eine super Erfahrung und das ist eine Geschichte, die auch dann Spaß macht. Und ja, da kann ich mich meinen beiden VorrednerInnen nur anschließen. Das ist einfach fantastisch, dass da jetzt was passiert ist in dieser Zeit. Das könnte schlimmer kommen. Und auch die Erfahrung, dass das mit dem Verein grundsätzlich so klappt, ist gut. Mhm. Und genau, Hennings Befürchtungen oder Schilderungen kann ich mich auch anschließen. Ich treffe auch Leute, die sich vom Fußball wirklich mehr entfremden, und ich hoffe, dass der Fußball tatsächlich diese Chance, die sich jetzt auch bietet durch die ganzen tollen Sachen, die im Moment erarbeitet werden, unter anderem von Fanszenen, das wirklich ernst zu nehmen. Bin da allerdings nur vorsichtig pessimistisch. Ich glaube, aus der Vergangenheit haben wir gelernt, dass man auch viel noch mit Enttäuschung leben muss. Aber ja, ich glaube, der Fußball ist sich auf jeden Fall aber auch darüber bewusst, dass er sein Produkt, um es mal so zu nennen, das aus seiner Sicht gegebenenfalls so angesehen wird, vielleicht auch ein paar Jahre noch auf irgendwelche Fernsehmärkte verkaufen kann, aber wenn das Herz auf den Tribünen wegstirbt, dann wird er überdauern wird er keine positive Zukunft haben. Und das ist ja auch schon was wir im Moment im Rahmen der Geisterspiele wie stattfinden, weil wir schon erleben, wie die Stimmung künstlich hochgejazzt oder wird, und hören ja aber auch coolerweise immer wieder von Spielern und Vereinsvertretern, dass die Fans auf den Tribünen wirklich fehlen. Mhm. Und ich halte, das sind tatsächlich keine leeren Worte, sondern ich glaube, da ist schwer was dran, und ich hoffe, dass sich der Fußball das zu Herzen nimmt.
Ja. Das ist an sich ein super Schlusswort. Nichtsdestotrotz sollten wir nochmal gucken, ob wir irgendwelche Themen, irgendwas vergessen haben, was jetzt ganz, ganz dringend noch anzusprechen sei und was jetzt hier auch in dieses Thema gehört. Lydia, was ist aus deiner Sicht noch offen?
Oh, da erwischte mich gerade ein bisschen auf dem falschen Fuß. Ich glaube, wir haben schon sehr viel alles Konkrete gesagt. Ansonsten kann ich mich da auch nur noch mal Sven anschließen. Ich glaube, es wird tatsächlich sehr spannend sein zu sehen, wie der Fußball denn aussieht, wenn es dann wieder geht, wenn man wieder normal ins Stadion kann, wie es früher war, ob es dieses früher überhaupt noch geben wird, eben weil sich gerade so viele vom Fußball entfremden. Mhm. Und ja, da muss man eben schauen, wie es dann aussieht, ne?
Genau. Henning, deine Ergänzung?
Ja, ich glaube, also was man vielleicht noch sagen könnte, meine größte Sorge gerade wäre, dass dadurch, dass es gerade ja schon wieder irgendwie läuft, weil irgendwo dann Kommunen irgendwie Geld in die Vereine pumpen oder irgendein Investor nochmal irgendwie ein paar Millionen rüberschiebt oder was auch immer, da jetzt wieder so ein bisschen der Schlendrian in die ganze Sache einkehrt und ja, man das irgendwann wieder so ein bisschen vergisst und irgendwann ist dann vielleicht auch wieder so ein bisschen Normalbetrieb und dann gerät das alles ins Hintertreffen. Also das wäre sowas, wovor ich ein bisschen Angst habe, wo wir dann irgendwie einfach als Fans gefordert sind, immer wieder dran zu bleiben und das immer wieder auf die Agenda zu bringen. Genau, denn ich glaube, am Ende des Tages ist es auch tatsächlich im Interesse der Vereine, dass sich etwas ändert, weil wenn sich mehr und mehr Leute vom Fußball irgendwie abwenden würden, ich glaube, also ich persönlich hätte ja noch nicht mal so ein großes Problem damit, wenn das Ganze irgendwie alles ein bisschen weniger pompös wäre und irgendwie ein bisschen weniger mediale Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Eigentlich sind ja die Vereinsvertreter die, die ein Interesse daran haben müssten, dass, dass ganz, ganz viele Menschen sich mit dieser Sache identifizieren können. Mhm.
Genau. Das ist definitiv so. Sven, du noch einen Punkt zu dem, was du vorhin sagtest?
Nee, ich habe eigentlich nicht wirklich was hinzuzufügen. Also ich hoffe wirklich, dass der Fußball seine Chance jetzt nutzt, weil ich glaube, wir sind an einem ganz entscheidenden Punkt. Und wenn das diesmal, wenn das nicht in die richtige Richtung gedreht wird, zumindest ein ganz gutes Stück weit, dann mache ich mir tatsächlich große Sorgen und könnte mir wirklich vorstellen, dass sich einige aus Fanseite vom Fußball nach und nach verabschieden werden. Und von daher sollten wir alle auf unseren verschiedenen Wegen weiter daran arbeiten, um am Ende wieder bessere Zeiten zu erleben. Ich habe, wie gesagt, ich bin immer skeptisch, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben.
Genau, und das ist, finde ich, auch eine schöne Maxime für die nächsten Wochen und Monate, nicht nur in Sachen Fußball, sondern auch generell. Wunderbar, dann würde ich sagen, wir machen hier an der Stelle einen Deckel drauf. Ich danke euch sehr für die Einblicke. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und hoffe, dass euch da draußen, die das jetzt anhören, dass es euch ähnlich geht und dass wir es dann eben tatsächlich schaffen, diese Themen auch nochmal breiter in unsere Vereine zu tragen, da zu platzieren. Natürlich auch immer mit dem Blick, dass die ja, Voraussetzungen und Rahmenbedingungen an den einzelnen Standorten natürlich immer unterschiedlich sind. Aber ich glaube, kleine Schritte kann man trotzdem Unternehmen. Lydia, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, danke, dass wir hier sein konnten.
Ja, sehr, sehr gern. Henning, Dankeschön.
Vielen Dank, danke euch.
Und Sven, dir natürlich auch ein großes Dankeschön für deine Zeit und deine Einblicke.
Ja, und das gleiche zurück. Vielen Dank.
So, und dann ja, bleibt mir an der Stelle noch zu sagen, dass ihr euch die anderen neuen Folgen, die bisher hier in Zukunft Profifußball erschienen sind, sehr, sehr gerne auch noch anhören könnt und anhören dürft mit vielen verschiedenen Einblicken ja, in diese ganzen Prozesse, in die Initiativen, die da jetzt laufen, mit dem großen Ziel, eben tatsächlich auch was zu verändern. Und ja, am Ende des Tages bleibt, glaube ich, auch als Erkenntnis der heutigen Sendung stehen, ja, nicht immer meckern, sondern im Zweifelsfall vielleicht einfach selber machen. Und damit ja, gebe ich auch ab. Danke euch nochmal und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
Ciao. Tschüss.